Stimmlagen.
Stimmlagen.
Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Herzlich willkommen zu den Stimmlagen, dem gemeinsamen Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Dieses Mal gestaltet von der Frusin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Mein Name ist Veronika Ritter und die Themen sind die Krankheit MECFS sowie die EU-Wahl. Im ersten Beitrag geht es um MECFS, kurz für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Dies ist eine schwere chronische Multisystemerkrankung, die mit vielen verschiedenen Symptomen auftritt. Je nach Schwere der Krankheit kommt es für Betroffene zu starken körperlichen Einschränkungen, Verlust der Arbeitsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. Am 12. Mai war der internationale MECFS-Tag. Damit soll auf die schwere Krankheit und die Situation der Betroffenen aufmerksam gemacht werden. In Wien hat am 12. Mai 2024 eine Protestkundgebung am Heldenplatz stattgefunden. Meine Kollegin Eileen Yilmaz war vor Ort. Astrid Heinzel, stellvertretende Obfrau der Österreichischen Gesellschaft für MECFS, klärt über den Krankheitsweg Betroffener auf. Veronika Kunert von der Initiative Gesundes Österreich beschreibt, wie sie mit einfachen CO2-Messgeräten die Wiederansteckung mit Viruserkrankungen vermeiden möchten, um so eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes von chronisch kranken Menschen vorzubeugen.
Mein Name ist Astrid Heinzel, ich bin stellvertretende Obfrau von der Österreichischen Gesellschaft für MECFS.
Wie sind Sie selbst zu dieser Gesellschaft gekommen? Was war da Ihr Weg auch selbst zur Krankheit?
Also ich bin selbst vor 13 Jahren an MECFS erkrankt. Und bei mir hat es wahnsinnig lang gebraucht, bis ich einmal überhaupt die richtige Diagnose bekommen habe. So wie bei ganz, ganz vielen Menschen in Österreich. Wir haben vor der Pandemie erhoben, dass es circa 5 bis 8 Jahre braucht, bis man überhaupt einmal die MECFS-Diagnose bekommt vom ersten Auftreten der Symptome. Und bei mir selbst waren es 8 Jahre. Und als ich dann die Diagnose hatte, habe ich dann begonnen, mich umzuschauen, wo gibt es Informationen, wo kann man vielleicht auch was beitragen. Und so bin ich dann zur Österreichischen Gesellschaft für MECFS gekommen.
Wie war damals die Informationslage?
Damals war die Informationslage noch sehr schlecht. Sie ist heute auch noch nicht ideal, also es ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, vor allem unsere Ressourcen und unsere Möglichkeiten als kleiner spendenfinanzierter Verein sind natürlich begrenzt, aber es wird besser. Damals, zu dem Zeitpunkt, dass ich die Diagnose bekommen habe, war ein Zeitungsartikel ausschlaggebend. Also das war, dass ich dort von MECFS gelesen habe und dann quasi diesen ersten Verdacht hatte und von da aus ging es dann weiter.
Haben Sie sich damals selbst diese ganzen Informationen suchen müssen oder haben die ÄrztInnen schon eine Ahnung gehabt?
Also so wie grundsätzlich bei vielen MECFS-Betroffenen war ich und bin in vielen Dingen heute auch noch auf mich allein gestellt, auf meine Familie, weil das Problem ist, es gibt einfach nicht viele Spezialistinnen und Spezialisten zu MECFS. Also das sieht man alleine schon an dieser langen, langen Zeit, die es dauert, um die richtige Diagnose zu bekommen. Wir haben in Österreich keine einzige Anlaufstelle für MECFS. Es gibt keine einzige Spezialambulanz, so wie das bei anderen schweren und komplexen Erkrankungen üblich ist. MECFS wird in der Ausbildung, in der medizinischen Ausbildung nicht gelehrt. Das heißt, es fehlt eigentlich im gesamten Gesundheits- und auch Sozialsystem völlig an Expertise.
Warum ist diese Krankheit so schlecht erforscht, wenn es sie schon seit 1969 zumindest offiziell gibt?
Also seit 1969 ist sie von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, klassifiziert. Dokumentiert ist sie schon um einiges länger. Grundsätzlich ist das Problem, dass es eine sehr komplexe Erkrankung ist. Das heißt, die ist nicht einfach mit einer normalen Blutabnahme festzustellen. Und das hat eigentlich sehr lange dazu geführt, dass angenommen wurde, dass es eine psychosomatische Erkrankung ist. Und diese Annahme hat sehr viel in der Forschung verhindert. Das heißt, man hat dann einfach nicht mehr weiter geforscht, nicht mehr weiter geschaut, nicht mehr weiter gesucht, das, was eigentlich notwendig gewesen wäre, an Geld auch hineinzustecken, sondern hat sich mit dieser relativ einfachen Antwort für die komplexe Krankheit zufrieden gegeben. Und das ist der Grund, warum es bis heute eigentlich noch nicht ausreichende Forschungsergebnisse, ausreichend Versorgung gibt.
Was ist jetzt der Unterschied von ME/CFS zu psychosomatischen Symptomen? Warum ist da diese Verwechslung immer noch so stark?
Also grundsätzlich geht es nicht darum zu sagen, dass die Betroffenen nicht psychosomatisch krank sein wollen, sondern es geht tatsächlich darum, dass eine psychosomatische Behandlung bei ME/CFS nicht hilft, sondern im Gegenteil auch schaden kann. Also typischerweise Gesprächstherapie und vor allem eine Bewegungs- und Aufbautherapie sind bei ME/CFS einfach nicht hilfreich. Und gerade diese Aktivierung, dieses Drübergehen über die Grenzen, dieses langsame Steigern ist bei ME/CFS-Betroffenen schädlich und hat seit Jahrzehnten zu ganz, ganz, ganz gravierenden Schäden bei den Betroffenen geführt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem an dieser Wahrnehmung einer psychosomatischen Krankheit, dass einfach die Behandlungswege nicht zur Krankheit von ME/CFS passen.
Was ist jetzt konkret die Arbeit vom Verein, von der österreichischen ME/CFS-Gesellschaft?
Wir versuchen auf verschiedenen Ebenen aktiv zu sein. Wir sind selbst alle entweder direkt oder indirekt betroffen, das heißt entweder selbst erkrankt oder Angehörige. Und wir versuchen im Rahmen der Möglichkeiten auf der einen Seite, so wie heute, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, die Krankheit aufzuzeigen, die Situation der Betroffenen aufzuzeigen. Wir versuchen uns auf politischer Ebene einzusetzen, um hier wirklich mitzuwirken, dass sich strukturell etwas für die Betroffenen ändert. Wir versuchen uns einzusetzen im Bereich der Forschung und Fortbildung, also für alle Ärztinnen und Ärzte. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien zum Beispiel und machen immer wieder gar aktuelle Fortbildungen, die man auch auf unserer Homepage findet. Und wir versuchen, den Betroffenen selbst direkt zu helfen, zum Beispiel mit dem spendenfinanzierten Fonds, wo wir für Menschen, die in Notlagen sind, zum Beispiel Arztrechnungen übernehmen.
Wie ist so die Reaktion von Ärztinnen? Kommt das gut an? Wollen sie mehr über die Krankheit lernen?
Ja, ich glaube, da gibt es keine ganz grundlegende Antwort, die auf alle zutrifft. Wir merken einfach schon, dass das Interesse an unseren Fortbildungen sehr, sehr groß ist. Wir haben jetzt für die nächste zum Beispiel mehr als 500 Anmeldungen, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Also das Interesse steigt. Ich glaube, die Dringlichkeit wird auch sichtbarer und wir werden auf jeden Fall in diese Richtung weiterarbeiten und wir freuen uns wirklich über alle, die zum Beispiel an unseren Fortbildungen teilnehmen wollen. Wir haben am 21.06. ein ME/CFS-Symposium an der MedUni Wien, wenn ich dafür auch noch Werbung machen darf. Also wir merken schon, das Interesse steigt und das freut uns sehr.
Zum Abschluss jetzt noch, es gibt die Veranstaltung auch, steht auch mit dem Hashtag Millions Missing in Verbindung. Möchten Sie denen erklären, was es damit auf sich hat?
Genau, wir haben zwei Hashtags für den internationalen ME/CFS-Tag. Einerseits Millions Missing, das ist der internationale Hashtag, der für die Millionen an Menschen steht, die einfach fehlen in der Gesellschaft, die so schwer krank an ME/CFS sind, dass sie aus dem öffentlichen Leben verschwinden, aus der Arbeit, aus der Schule. Und das sind eben diese Millionen an fehlenden Leuten. Und der zweite Hashtag, unter dem wir unsere Veranstaltung immer stellen, ist Unversorgt seit 1969, der eben dafür steht, dass die Krankheit seit 1969 bereits klassifiziert und anerkannt ist, aber bis heute keine Versorgungsstrukturen für die Betroffenen vorhanden sind.
Mein Name ist Veronika, ich bin von der Initiative Gesundes Österreich und wir sind eine Initiative, wir versuchen, dass wir für saubere Luft in Innenräumen, besonders in Bildungseinrichtungen eintreten und verbreiten, weil einfach saubere Luft ganz wichtig ist, damit wir leistungsfähig bleiben, aber auch, damit es keine Infektionen oder das Infektionsgeschehen deutlich runtergeht. Was machen wir? Wir sagen, eigentlich sollte in Innenräumen immer gemessen werden, CO2 gemessen werden, weil das CO2 ein Leitwert ist, weil wir atmen das aus. Das heißt, wir sehen, wie viel veratmete Luft im Raum ist. Und aus Studien wissen wir eben, dass einerseits das ganz wichtig ist, damit wir leistungsfähig und lernfähig bleiben. Und andererseits ist es auch ganz wichtig, weil wir wissen, je mehr Aerosole im Raum sind, desto höher ist das Risiko, sich anzustecken und jetzt vor ganz kurzer Zeit ist eine neue Studie rausgekommen, je mehr CO2 im Raum ist, desto länger bleiben Viren viral, also ansteckungsfähig. Ja? Und das ist das, wo wir einfach versuchen, über verschiedene Möglichkeiten in die Breite zu gehen. Wir haben auch Mitglieder und einige unserer Mitglieder haben eben auch ME/CFS und sind aus diesem Grund zu uns gekommen.
Wie kann man jetzt diese saubere Luft messen in Innenräumen? Also was sind so die Werte, die man am besten haben sollte?
Genau. Also das Interessante ist, man glaubt immer, man kann saubere Luft, das kann ich riechen, das kann ich fühlen, das merke ich eh und das ist leider ein Trug, weil wir können das nicht. Ja, wir merken, wenn es stinkt, aber wir merken eigentlich nicht, ob sehr viel CO2 da ist. Und das können wir mit einfachen Messgeräten machen. Die gibt es von günstiger bis teurer, je nachdem, was sie können. 420 ist normalerweise das, was wir heraus haben an CO2, also 0,04%. In den Innenräumen ist es bis 600, also bis 800 ist es einfach sehr gute Raumluft. Zwischen 800 und 1000 ppm, das sind Parts per Million CO2, sollte man dann schon lüften. Und über 1000 ist eigentlich eine Luft, die wir nicht haben sollten in Innenräumen. Realität in österreichischen Bildungseinrichtungen ist es bis zu 5000. Wir haben sogar Werte, Messwerte bis zu 6500 aus Klassenräumen in Österreich. Und man muss auch sagen, so nett das klingt, na, dann machen wir halt das Fenster auf. Erstens passiert das sehr, sehr oft nicht und zweitens funktioniert das oder reicht oft nicht. Warum? Jeder Atemzug wirft 30.000 bis 40.000 ppm aus und wenn ich jetzt einen dichten Raum habe, der kein gekipptes Fenster hat, dann reicht es alle paar 20 Minuten zu lüften oft nicht und das geht einfach nur, wenn wir es messen. Unser Ziel ist, dass man CO2 misst und in weiterer Folge eigentlich Innenräume so macht, dass sie gut belüftet werden. Da gibt es technische Lösungen. Bei manchen Räumen wird es auch anders reichen, ja? Dass man wirklich mit Kipplüftung was tut und dort, wo es nicht geht, dass man vielleicht als Zwischenlösung momentan HEPA-Filter, die dann auch Pollen oder Pilzsporen rausfiltern, verwendet.
Es war ja eigentlich während der Covid-Pandemie da ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, diese ganzen technischen Möglichkeiten umzusetzen. Haben Sie da irgendwie gemerkt, dass da Bildungseinrichtungen dahinter waren?
Man muss schon sagen, grundsätzlich werden Bundesschulen jetzt mit raumlufttechnischen Anlagen gebaut, was aber bei Volksschulen, also dort, wo es die Gemeinde macht, ist es nicht unbedingt. Ja. Also wir selber sind eigentlich seit 22 als Verein aktiv aufgrund der Covid-Pandemie, weil wir einfach, also ich habe zum Beispiel seit Jänner 21 gehe ich mit dem CO2-Messgerät herum und es ist wirklich erschreckend, wie die Luft in Supermärkten, beim Arzt, in medizinischen Einrichtungen ist, ja, und vor allem auch in Bildungseinrichtungen. Ja, man müsste sagen, das ist genau das, was wir brauchen, mit dem Virus leben lernen, heißt Raumluft zu verbessern.
Diese Raumluft verbessern, ist jetzt das Problem von den einzelnen Gebäuden, von den Gemeinden oder kann man das irgendwie auf Bundesebene umgesetzt werden? Gibt es irgendwelche Ansätze, das zu vereinheitlichen?
Also es ist wirklich so, dass es in Belgien zum Beispiel schon ein Gesetz gibt, dort wird das, also das ist schon da und das hat jetzt gerade eine Übergangsfrist, da muss wirklich jeder Innenraum gemessen werden, jeder Innenraum muss dann auch, ein Gasthaus, das diese Werte übersteigt, das darf dann einfach nicht mehr in Aktion sein und das bräuchte es eigentlich für Österreich. Es gibt auch Gemeinden oder Städte, die sowas machen. Frankreich hat auch ein Luftreinigungsgesetz und das bräuchte es eigentlich in Österreich. Also es kann eigentlich nicht bei der einzelnen Lehrerin der einzelnen Schule bleiben, sondern das sollte eigentlich in ein Gesetz hinein.
Aber dann diese Umbauten so sind ja wieder mit finanziellem Aufwand verbunden. Wie kann man da die Bevölkerung dafür gewinnen, dass das eben doch etwas Gutes ist und nicht nur eben Geld kostet?
Ja, das kann man sehr gut gewinnen in dem Moment, wo man eigentlich als Politiker, als Politikerin schaut, was uns das kostet. Es ist so, dass wir, also auf der Website www.igoe.at findet man eine Pressekonferenz, wo Thomas Cipionka vom Institut für höhere Studien ausgerechnet hat, dass es uns volkswirtschaftlich 3 bis 4 Milliarden Euro im Jahr kostet, die Krankenstände durch Infektionen. Wir nehmen an, dass wir zumindest 30% verhindern können durch saubere Innenraumluft. Und auch das Manager-Magazin rechnet hier wirklich aus, was es uns kostet, wenn wir akut krank sind und da ist noch nicht drinnen Long-Covid oder ME/CFS oder andere postvirale Erkrankungen. Also das heißt, eigentlich ist dieses Geld, das man da investiert, ein Geld, wo man am Schluss was spart. Man müsste es nur sehen und tun.
Und wissen Sie, ob die österreichische Politik in die Richtung was vorhat?
Wir hoffen das. Wir Es gibt ein paar Politiker, also das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen einerseits Aufklärung zu machen, sehr niederschwellig an Schulen für Lehrer, für das Individuum. Andererseits versuchen wir auch wirklich mit Politikern, mit Politikerinnen Gespräche zu führen. Wir haben selber, nach unserer Pressekonferenz gab es dann einen Tweet von Babler, der gesagt hat, es braucht Luftreinigung. Wir wissen, wir haben schon ein paar Politiker, wo wir wissen, dass sie, wenn sie was sagen könnten, in diese Richtung was tun würden. Aber die Umsetzung, ja, die große Umsetzung, die braucht es noch. Und leider geht man immer in diese Händehygiene. Händehygiene ist super, aber es braucht gleichwertig die Händehygiene und die Lufthygiene.
Informationen zu der Erkrankung ME/CFS und Hilfe für Betroffene finden Sie auf der Website der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS unter mecfs.at. Mehr Informationen zur Initiative Gesundes Österreich finden Sie unter www.igoe.at.
Stimmlagen.
Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
Am 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Für viele BürgerInnen scheint die EU jedoch weit weg zu sein. Bei den letzten Wahlen 2019 haben in Österreich weniger als 60% der Wahlberechtigten abgestimmt. Dabei geht Europa uns alle an und man kann sich auch auf unterschiedliche Weise beteiligen. Welche Möglichkeiten es da gibt, erzählt Erwin Leitner, Sprecher von Mehr Demokratie. Die bundesweite Initiative setzt sich für eine Stärkung der direkten Demokratie ein. Sie verfolgt die Vision von mündigen BürgerInnen, die in Sachfragen selbst entscheiden können, auch auf EU-Ebene. Marina Wetzelmeier hat mit Erwin Leitner gesprochen.
Fangen wir bei den Demokratiedefiziten an und arbeiten uns dann vor zu den positiven Aspekten. Wo siehst du denn da Defizite?
Ja, also es ist die Vertretung, die wir haben, primär durch die Regierungen, natürlich einerseits durch das direkt gewählte Parlament, aber andererseits durch die Regierungen, die wir aber auch nicht direkt wählen, sondern bei der Nationalratswahl wählen wir das Parlament und aus dem Wahlergebnis setzt sich dann die Regierung zusammen und die Regierung vertritt dann ganz wesentlich die Position, den Standpunkt Österreichs. Und das ist schon sehr, ist über einige Ecken und über einige Schritte, sodass sehr vieles auch sehr weit entfernt ist. Wir von Mehr Demokratie haben als ganz großes Ziel und als ganz große Vision vor dem Hintergrund der Vision der mündigen Bürger und Bürgerinnen das Ideal, dass die Menschen auch selber in Sachfragen entscheiden können. Und das würden wir uns natürlich auch auf EU-Ebene wünschen. Es gibt ja auch auf EU-Ebene ein direkt demokratisches Instrument, so etwas Ähnliches wie bei uns in Österreich das Volksbegehren. Da gibt es die Europäische Bürgerinneninitiative. Das ist das einzige überstaatliche direkt demokratische Instrument. Und aus unserer Sicht soll das aber ausgebaut werden und soll es auch, auch wenn das eine große Herausforderung natürlich ist, in einem Raum von ungefähr 450 oder 500 Millionen Menschen eine Volksabstimmung zu machen, aber auch das soll als Vision und Ideal aus unserer Sicht angepeilt werden.
Diese Frage der Mitbestimmung der BürgerInnen auf EU-Ebene ist ja sehr spannend, wie du da auch jetzt geschildert hast. Wie kann denn sowas ablaufen? Gibt es auch für diese Europäische BürgerInnen-Initiative, gibt es da auch schon Beispiele? Bei welchen Themen macht es denn Sinn? Weil es sind ja wirklich mehrere Länder, wo das auch organisatorisch vielleicht eine Herausforderung ist. Also wo kann ich mich da konkret einbringen?
Mhm. Ja, also die Herausforderung ist natürlich eine enorme. Für eine europäische Bürgerinitiative, man muss da ungefähr mindestens eine Million Unterstützungserklärungen sammeln, wobei in 7 Ländern ein Mindestkriterium erfüllt werden muss. Und im Grunde sind es mehrere parallele Kampagnen, weil nach wie vor das politische System noch nicht ein einheitliches ist, sondern man muss da koordiniert in mehreren EU-Staaten parallel sammeln. Und das ist schon eine große Herausforderung, sodass es eine große Hilfe und Unterstützung ist, wenn da auch große Organisationen dahinter stehen. Aber, und das sage ich auch immer dazu, es kann durchaus auch, wenn die Million Unterschriften nicht zustande kommt, kann es sehr wohl trotzdem einen großen Wert haben. Ich erinnere da an die erste EBI, erste Europäische BürgerInnen-Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die sind weit drunter geblieben, ungefähr bei 250.000 Unterstützungserklärungen. Das heißt, unter diesem Aspekt wird man möglicherweise sagen, ja, das war ein Misserfolg. War es aber nicht. Warum? Durch diese Europäische BürgerInitiative ist eine europaweite Vernetzung überhaupt erst entstanden. Und das ist etwas, das langfristig und nachhaltig ist. Das heißt, die haben jetzt auch eine zweite Europäische BürgerInitiative für bedingungsloses Grundeinkommen gemacht und koordinieren sich sehr, sehr stark europaweit. Und das hätte es ohne dieser gemeinsamen Kampagne wohl nicht gegeben.
Also diese Kampagnen gehen dann meistens von NGOs aus, von Initiativen in den Ländern, die sich dann vernetzen und das dann gemeinsam einbringen, passieren.
Ja, das ist der Idealfall. Es gibt natürlich auch immer wieder kleinere Initiativen, die dann aber natürlich schon vor gewissen organisatorischen Schwierigkeiten stehen. Mhm. Also das sind, was war denn da beispielsweise, eine ganz spannende Sache zum Wahlrecht, Voters Without Borders. Also es gibt ja innerhalb der EU, wenn beispielsweise ein Deutscher nach Österreich übersiedelt, kann in Österreich nicht wählen. Und wenn er nicht, er oder sie nicht aufpasst, dann kann es sein, dass er oder sie nach 10 Jahren weder dort noch da wählen kann. Das heißt, nach 10 Jahren Aufenthalt im Ausland wird man das deutsche Wahlrecht verlieren. Nur um ein Beispiel zu zeigen. Und da gibt es sehr viel Verbesserungsbedarf. Das heißt, wir haben einen Binnenmarkt, der immer besser wird, aber im politischen Bereich, wo man sich denken würde, ja, die Freizügigkeit, jeder kann innerhalb der EU einen Arbeitsplatz dort oder da annehmen, aber das politische Recht ist dann nicht gewährleistet. Man kann nicht, zumindest nicht auf staatlicher Ebene oder auf regionaler Ebene mitwählen. Es ist nur auf kommunaler Ebene, auf Gemeindeebene möglich und eben jetzt auch beim EU-Parlament, da ist schon so, dass EU-Bürger, EU-Bürgerinnen, die in einem anderen Land ihren Hauptwohnsitz haben, dass die dann dort beim Hauptwohnsitz das Wahlrecht für die EU-Wahl wahrnehmen können.
Das heißt, wenn jetzt da eben über die Europäische BürgerInnen-Initiative, wenn man da ein Thema einbringt, wenn man genug Unterschriften hat, wie wird das dann berücksichtigt? Wie geht es dann weiter?
Ja, also im Grunde ist eine Europäische BürgerInitiative gerichtet an die Kommission, die ist der eigentliche Adressat, aber es hat sich das EU-Parlament selbst verpflichtet, dazu dann auch ein Hearing zu machen, sofern das nicht ohnehin von der Kommission organisiert wird. Das heißt, es besteht dann auch die Möglichkeit, das Thema in Brüssel groß darzustellen. Und es wird dann auch eine Stellungnahme geben und im Idealfall wird das Thema auch aufgegriffen und in einer Maßnahme der EU-Kommission münden. Beziehungsweise es könnte auch sein, dass das EU-Parlament das aufgreift, aber das Initiativrecht für EU-Gesetze liegt ja nach wie vor bei der EU-Kommission.
Dafür gibt es aber noch keine Beispiele, oder so weit ist es noch nicht gekommen?
Ja, also es gibt ein Beispiel, das hat eher größeres Aufsehen gemacht, gerade in letzter Zeit. Es war im Tierschutzbereich eine europäische Bürgerinitiative, wo seitens der Kommission dann eine Umsetzung versprochen worden ist. Und wie dann der EU-Wahlkampf näher gekommen ist, hat dann die EU-Kommission bzw. die Kommissionspräsidentin gesehen, dass sie da Schwierigkeiten hätte mit einem wesentlichen Teil ihrer Partei, nämlich mit der Bauernschaft. Und diese Zusage ist dann leider nicht umgesetzt worden und hat schon für einiges an Ärger gesorgt. Mhm. Also so soll es im Grunde nicht sein. Und es wäre insofern auch wichtig, die Europäische Bürgerinitiative auszubauen, um dem großen Aufwand, der ja da dahinter steht, dem auch ja, besser zu respektieren und nicht die Gefahr zu laufen, dass die Leute, die da teilnehmen, dann eher frustrierter sind, als sie davor waren. Das heißt, es ist schon wichtig, wenn es solche Initiativen gibt, dass die dann auch konkreter aufgegriffen werden. Und dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger sehen, ja, da kann man wirklich was bewirken, da kann man wirklich was erreichen.
Also dass es einfach auch mehr Bedeutung bekommt, aufgewertet wird.
Genau.
Du hast die Transparenz angesprochen. Das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wenn ich als Bürgerin das Gefühl habe oder denke, da kann ich mich einbringen, ich kann mich auch informieren. Welche Möglichkeiten gibt es denn da von Seiten der EU? Also ich denke da zum Beispiel auch, es gibt ja auch so Online-Plattformen, wo man zum Beispiel ja Anfragen stellen kann. Es gibt sehr viele Dokumente, Protokolle, die man einsehen kann. Wie transparent ist da oder zugänglich sind die EU-Institutionen?
Ja, also das ist enorm, was an Unterlagen da zur Verfügung steht. Und es wird im Grunde alles online bereitgestellt. Und ich habe vor einigen Jahren, 15 Jahren oder so, mal eine Frage gestellt online und war überrascht, dass innerhalb von einem halben Tag schon eine Antwort da war. Also das hat mich wirklich, wirklich überrascht in der Geschwindigkeit und auch in der Professionalität. Das ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben, wie gut das auch funktioniert. Also es gibt auch beispielsweise, wenn wir von Beteiligungsmöglichkeiten sprechen, neben der Europäischen Bürgerinitiative auch die Möglichkeit einer Petition. Wobei der Vorteil bei einer Petition ist, dass das im Grunde auch Einzelperson oder kleine Gruppe machen kann und eben nicht eine Million an Unterstützungserklärungen gesammelt werden muss. Also diese niederschwellige Reform ist auch eine Möglichkeit und eine Gelegenheit, sich an die EU-Kommission oder auch an das EU-Parlament zu wenden.
Welche Ideen oder Vorschläge auch von Seiten von mehr Demokratie gäbe es denn, um diese BürgerInnenbeteiligung dann noch auszubauen vielleicht? Wo seht ihr da noch Möglichkeiten oder auch das bekannter zu machen? Weil ich glaube, dass ich vermute jetzt mal, dass die Möglichkeit, dass ich da was einbringen kann, auch dass ich mich informieren kann, direkt bei den Institutionen, dass es eigentlich sehr transparent ist, das scheint noch wenig verbreitet zu sein.
Ja, also es hat eh in der abgelaufenen Wahlperiode einen Konvent über die Zukunft Europas gegeben mit ausgelosten Teilnehmenden, wo sehr breit überlegt worden ist, wie sie die und diskutiert worden ist, wie sie die EU entwickeln sollte. Auch demokratische Aspekte sind da thematisiert worden. Ich gesagt, das war auch ein Bürgerrat. Das Problem ist aber eher, es hat keine so große Aufmerksamkeit in der breiten Bevölkerung gefunden. Also das waren eher die sehr Interessierten, die das mitverfolgt haben. Aber außerhalb der sehr Interessierten hat's, ja, hat man vielleicht dort und da mal in den Medien was gelesen. Aber es war nicht so, dass man das wirklich ständig mitgekriegt hat. Und es ist daher diese Konferenz an vielen auch vorbeigegangen. Also da könnte man und sollte man wahrscheinlich das auch medial noch besser begleiten, damit diese an sich wirklich sehr positive diese Konferenz, die es da gegeben hat, dass das auch wirklich gesehen wird und da hat man sich auch beteiligen können und so weiter. Und da hat es durchaus sehr spannende Vorschläge gegeben. Aber wie gesagt, es ist eher im Bereich derer, die sich besonders interessieren, angekommen.
Wer in Bezug auf die EU-Wahl noch eine Orientierung benötigt, kann zum Beispiel auf Online-Wahlhilfen zurückgreifen. Das Europäische Hochschulinstitut in Florenz hat ein Online-Tool namens EU and I entwickelt. Über alle EU-Staaten hinweg werden an alle kandidierenden Parteien dieselben Fragen gestellt. Das Online-Tool ist unter folgender Website aufrufbar: euandi.eu, sprich euandi.eu. Informationen zur EU-Wahl findet man außerdem auf dem Instagram-Kanal von Mehr Demokratie. Damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Sie hörten die Stimmlagen, das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich, dieses Mal gestaltet von Radio Froh. Details zur Sendung finden Sie auf der Website stimmlagen.at. Die Sendung zum Nachhören sowie die langen Versionen der Interviews gibt es auf cba.media. Es verabschiedet sich von Ihnen Veronika Ritter. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein.
Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.